Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor 9 Jahren startete im Rothaargebirge ein vielbeachtetes Freilandexperiment. 8 Wisente wurden dort ausgewildert, mit dem Ziel, dass die vom Aussterben bedrohten Tiere dort wieder in freier Wildbahn leben sollten. Noch läuft das Projekt, aber nicht alle sind restlos davon begeistert.
Auch viele der Waldbauern sagen, eigentlich finde ich sie toll. Eigentlich aber. Und dieses Aber, da sieht man eben, das ist Psychologie, das ist Sozialwissenschaft.
Und weil dieses Aber ziemlich lautstark artikuliert wurde, steht die Zukunft dieses Wisent-Auswilderungsprojekts jetzt auf der Kippe. Wir erklären gleich, was bisher geschah und welche Argumente die Kritiker ins Feld führen. Außerdem berichten wir über eine kritische Bilanz von Schwedens Corona-Strategie, die kürzlich veröffentlicht wurde, und über einen neuartigen Schnelltest für die Tropenkrankheit Malaria. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die Idee klang so faszinierend, dass viele davon begeistert waren. Das größte Landsäugetier Europas, das vom Aussterben bedrohte Wisent, soll mitten in Deutschland eine zweite Chance auf ein Leben in freier Wildbahn bekommen. Und zwar im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen. 2013 wurden dort die ersten 8 Wisente ausgewildert. Seitdem ist die Herde auf aktuell 24 Tiere angewachsen und sie entwickeln sich gut. Doch weil die Wisente vielerorts die Rinde von Bäumen schälen, verursachen sie auch massive Schäden, die Waldbesitzer auf die Barrikaden gebracht haben. Die Wogen schlugen so hoch, dass ein Gutachten Ende vergangenen Jahres klären sollte, ob es überhaupt sinnvoll ist, das Auswilderungsprojekt fortzuführen. Die Antwort lautete ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und das wiederum setzt nun die Verantwortlichen beim Land Nordrhein-Westfalen und im Kreis Siegen-Wittgenstein unter Zugzwang. Monika Seinsche hat sich vor Ort ein Bild der Gemengelage gemacht.
Faszinierend ist einfach, wie diese riesengroßen Tiere sich im Wald bewegen. Lautlos, wenn man durch den Buchenwald geht oder fährt, sind sie manchmal 20, 30 Meter entfernt und man sieht sie gar nicht, weil sie so ruhig und so gut getarnt sind. Das ist eine unfassbare Faszination, die von diesen großen Tieren ausgeht. Ruhe, Gelassenheit, der Hinweis, ich bin hier und ich mache genau das, was ich gerne möchte und lasse mich dabei nur sehr ungern stören. Das ist einfach toll.
Johannes Röhl ist 3. Vorsitzender des Vereins Wisentwelt Wittgenstein, der das Auswilderungsprojekt im Rothaargebirge betreut. Gleichzeitig leitet er den größten privaten Forstbetrieb in der Region, den Wald der Grafen von Sayn-Wittgenstein, in dem die Tiere ursprünglich ausgewildert wurden.
Worunter wir, und das sage ich auch tatsächlich für den ganzen Trägerverein ganz deutlich, am meisten in der letzten Zeit gelitten haben, war die Entscheidungsunlust derjenigen, die jetzt sagen, könnten, wir wollen das weitermachen, dieses tolle Projekt, oder wir wollen es beenden. Das ist das, worunter wir gelitten haben. Und da möchten wir einfach, dass es endlich eine klare Ansage gibt.
Diese Ansage müsste von den verantwortlichen Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen und des Kreises Siegen-Wittgenstein kommen. In deren Auftrag hat der Wildbiologe Oliver Keuling von der Tierärztlichen Hochschule Hannover das Projekt im vergangenen Jahr begutachtet. Seiner Ansicht nach bräuchte der Verein Wisentwelt Wittgenstein dringend einen großen Partner, der dabei hilft, das Projekt professioneller zu managen.
Es ist ein kleiner Verein, aber es ist insgesamt eine große Aufgabe. Und dem können die allein schon personell nicht gerecht werden, aber auch in vielen anderen Belangen. Ein großer Partner wäre so etwas wie der WWF. Der World Wildlife Fund ist ja an diesen großen Wiederansiedlungen im Kaukasus auch maßgeblich beteiligt und hat große Erfahrung in solchen Projekten, nicht nur beim Wisent, sondern auch bei vielen anderen Arten. Da ist einfach ein Riesennetzwerk dahinter und auch eine gewisse finanzielle Potenz dahinter, dass wenn jetzt die öffentlichen Gelder zwischendurch zumindest mal nicht so ausreichend wären, das selber abpuffern zu können.
Der Trägerverein hat sich deshalb entschieden, mit dem Kölner Zoo und der Deutschen Wildtierstiftung Gespräche aufzunehmen. Beide sind grundsätzlich bereit, als große Partner in das Projekt einzusteigen. Oliver Keulings Gutachten beschreibt nun 3 Optionen, wie es mit den Wisenten im Rothaargebirge weitergehen könnte. Option 1, eine Weiterführung ohne jede Einschränkung.
Man würde sie einfach sich selbst überlassen, also frei laufend sich weiter vermehren lassen und sagen, das wird jetzt eine weitere Tierart, die bei uns wieder vorkommt.
Diese Option sei die komplizierteste, da die Tiere dann bald über das Rothaargebirge hinauswandern würden und auch andere Bundesländer erreichen könnten. Einfacher sei es, die Zahl der Wisente auf etwa 20 zu begrenzen, um zu verhindern, dass sich die Herde aufspaltet und neue Gebiete besiedelt. Option 3 wäre der Abbruch des Projekts. Die Tiere müssten dann entweder in andere Auswilderungsprojekte überführt oder getötet werden. Um das zu verhindern, meint Oliver Keuling, müsse man die Menschen vor Ort viel stärker mitnehmen.
Und zwar jeden. Nicht nur die weniger betroffene Bevölkerung, die sagt, ja, finden wir toll. Auch viele der Waldbauern sagen, eigentlich finde ich sie toll. Eigentlich aber. Und dieses Aber, da sieht man eben, das ist Psychologie, das ist Sozialwissenschaft.
Wisente schälen die Rinde von Bäumen und verursachen dadurch Schäden. Das ist überall so. Trotzdem gibt es sehr erfolgreiche Auswilderungsprojekte, allen voran in Polen. Dort leben heute über 2000 Tiere. Und die sind bei der Bevölkerung extrem beliebt. Die Menschen seien stolz auf ihre Wisente, sagt Henrik Blum. Der Biologe der Humboldt-Universität erforscht in einem grenzübergreifenden Projekt die mögliche Verbreitung der Wisente. Denn in Polen wandern die Tiere immer weiter nach Westen. Einige Herden leben heute schon nur noch 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.
Unsere Habitatanalysen zeigen, dass es auch in Deutschland ein beträchtliches Potenzial für eine Rückkehr von Wisenten gibt, also mit geeigneten Lebensräumen in mehreren Gebieten, vor allem in den östlichen Regionen des Landes, aber auch zum Beispiel im Norden, in der Lüneburger Heide oder in vielen Mittelgebirgsregionen, wie etwa dem Harz, dem Spessart oder dem Pfälzerwald. Ja, diese Gebiete sind natürlich sehr weit entfernt von den aktuellen Herden. Das heißt, wenn wir über eine natürliche Ausbreitung reden, sind erstmal die in Ostdeutschland gelegenen Lebensräume relevant für die Tiere.
Hendrik Blum und seine Kollegen vermuten, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich die ersten Wisente aus Polen in der Schorfheide, rund um die Müritz oder im südlichen Brandenburg ansiedeln könnten, wenn die Bevölkerung sie akzeptiert. Ein Tier hat bereits im Jahr 2017 die Grenze überquert. Es war ein in Polen als Maskottchen des Auswilderungsprogramms bekannter und beliebter Bulle. Kaum war er in Deutschland, wurde er illegal abgeschossen. Das Beispiel zeigt, wenn Auswilderungsprojekte wie im Rothaargebirge langfristig Erfolg haben sollen, ist vor allem Aufklärungsarbeit gefordert.
Monika Seinsche über das auf der Kippe stehende Projekt zur Auswilderung von Wisenten im Rothaargebirge. Und die Probleme, die dort auftreten, die sind übrigens ganz symptomatisch für viele ähnlich gelagerte Projekte. Die schwedische Regierung, die hat im Verlauf der Corona-Pandemie vieles anders gemacht, als es in Deutschland und vielen anderen Ländern gehandhabt wurde. Es gab in Schweden nie einen Lockdown, um das Infektionsgeschehen zu bremsen. Die Geschäfte blieben die ganze Zeit offen und die Schulen bis zur 9. Klasse auch. Statt Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung zu verordnen, setzen die Verantwortlichen auf freiwillige Selbstbeschränkung der Bürgerinnen und Bürger. Das hat alles in allem relativ gut funktioniert. Doch der schwedische Sonderweg, über den vielfach berichtet wurde, der hatte auch seinen Preis. Verglichen mit den Nachbarländern in Skandinavien sind in Schweden pro 100.000 Einwohner deutlich mehr Menschen an Corona gestorben. In einem Fachartikel zieht ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern jetzt deshalb eine ziemlich ernüchternde Bilanz. Christine Westerhaus berichtet aus Göteborg.
Das Urteil der vorwiegend schwedischen WissenschaftlerInnen in der Fachzeitschrift Humanities and Social Scientist Communications ist vernichtend. Die Regierung habe sich blind auf das Urteil der schwedischen Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten verlassen. Diese wiederum habe ihr eigenes Süppchen gekocht und die Expertise externer Fachleute einfach ignoriert, sagt Jens Sörensen, einer der Autoren des Artikels.
Man ist nicht wissenschaftlicher Evidenz gefolgt, sondern einer Strategie, die auf einer Ideologie basierte. Die Folge war eine Politik, bei der wissenschaftliche Fakten einfach ignoriert wurden.
Jens Sörensen forscht am Institut für Global Studies an der Universität Göteborg. Als Beispiel führt er die Maskenpflicht an, obwohl eine Vielzahl an Studien bewiesen hat, dass medizinische Masken vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus schützen, habe die schwedische Regierung diese Fakten ignoriert. Während der gesamten Pandemie gab es in Schweden keine Maskenpflicht. Und auch andere Schutzmaßnahmen seien vernachlässigt worden, kritisieren die Autoren des Artikels.
Testing war wieder
Corona-Tests sind erst sehr spät eingeführt worden und inzwischen wird gar nicht mehr getestet. Außerdem haben die Behörden keine Kontakte von Infizierten nachverfolgt. Man hat den Menschen gesagt, dass sie selbst schauen sollen, mit wem sie Kontakt hatten und sich gegenseitig über Ansteckungen informieren. Und in den Schulen gab es keine Hygienekonzepte. Keine dieser Schutzmaßnahmen hat man in Schweden eingeführt.
Die Bevölkerung sei von der Regierung zudem darüber im Unklaren gelassen worden, dass auch Corona-Infizierte ohne Symptome ansteckend sind. Die Warnungen einer Gruppe von 22 schwedischen Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen hätten kein Gehör gefunden. Sie hatten das Pandemiebekämpfungskonzept der Gesundheitsbehörde schon sehr früh kritisiert. Von den laxen Maßnahmen profitiert hätten vor allem diejenigen, die Schwedens Ökonomie am Laufen halten, bilanziert Jens Sörensen. Schwächere Menschen hatten das Nachsehen.
In Schweden hatten wir eine Locked-in-Strategie. Alte Menschen und Risikogruppen mussten sich einschließen, wenn sie keine Ansteckung riskieren wollten. Und das fast 2 Jahre lang. Es gab Familien mit Risikopatienten, bei denen sogar die Kinder Angst hatten, dass sie aus der Schule nach Hause kommen und Mama oder Papa anstecken. Diese Corona-Strategie war auf gesunde, starke Schweden und Schwedinnen aus der Mittelklasse zugeschnitten, aber nicht für alte und kranke Menschen. Und ich finde, das ist eine zutiefst unmenschliche und unsolidarische Strategie.
Antihumanistisch und unsolidarisch Strategie war.
Besonders scharf kritisierten Sörensen und seine Kolleginnen, dass alten Menschen in Pflege- und Seniorenheimen während der ersten Corona-Welle zum Teil Morphin anstelle von Sauerstoff verabreicht wurde. Eine Praxis, die auch andere Forschende verurteilen. Es gibt aber auch Intensivmediziner, die die Auffassung vertreten, eine Beatmung mit Sauerstoff hätte das Leben dieser Menschen nicht zwangsläufig verlängert. Fakt ist aber, in Schwedens Nachbarländern gab es mit durchweg strengeren Corona-Maßnahmen insgesamt deutlich weniger Todesfälle. In Schweden starben pro 100.000 Einwohner 3-mal mehr Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion als in Norwegen. Und mehr als doppelt so viele wie in Finnland. Die schwedische Gesundheitsbehörde will die harsche Kritik dennoch nicht so stehen lassen und kommentierte den Artikel mit den Worten:
Der Text enthält inhaltliche Fehler und erhebt schwere Vorwürfe ohne wissenschaftliche Methodik und Objektivität.
Auf konkrete Kritikpunkte der Autoren hat die schwedische Gesundheitsbehörde auf Nachfrage bislang jedoch noch nicht geantwortet.
Christine Westerhaus über eine kürzlich veröffentlichte kritische Bilanz zu Schwedens Sonderweg in der Corona-Pandemie. Und ich bin mir sicher, das war sicher noch nicht das letzte Wort in dieser Sache.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Malaria, das ist eine tropische Infektionskrankheit, an der weltweit jährlich über 200 Millionen Menschen erkranken. 2020 waren es sogar gut 240 Millionen laut aktueller Schätzung. Hunderttausende der Infizierten sterben an Malaria, darunter vor allem Kinder. Ein wichtiges Werkzeug, um es zu verhindern und den Kampf gegen Malaria zu gewinnen, das sind frühzeitige Diagnosen, etwa durch Schnelltests. Die zurzeit gebräuchlichen Schnelltests kommen aber leider an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Art und Menge der krankmachenden Parasiten dingfest zu machen. Zwei Forscherinnen aus Jülich versprechen da nun aber Abhilfe. Und zwar mit einem neuartigen Biosensor, den sie zur Marktreife entwickeln wollen. Andrea Hoferichter hat die beiden im Labor besucht.
Gabriela Figueroa Miranda vom Forschungszentrum Jülich sucht im Labor allerlei Elektronik zusammen. Eine Platine, Kabel, Klemmen und einen Mikrochip auf Kunststoffbasis. Es ist ein gängiger, flexibler Kunststoff, wie man ihn von Getränkeflaschen kennt. Das senkt die Produktionskosten. Die Forscherin aus Mexiko verkabelt Mikrochip und Leiterplatte zu einem Messgerät für die Malaria-Diagnose. Der Preis muss möglichst niedrig sein, denn die Tropenkrankheit, die von Parasiten ausgelöst wird, die Mücken übertragen, wütet vor allem in armen Ländern. Zudem ist Schnelligkeit gefragt, denn je eher die Krankheit erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Auch die Ausbreitung kann so gebremst werden. Zwar gibt es schon diverse Schnelltests, die ähnlich funktionieren wie jene für Corona, doch sie haben Nachteile. Sie sind nicht sehr empfindlich und sie können nicht zwischen verschiedenen Malaria-Parasiten unterscheiden. Doch das ist ein Problem, denn die Art der Therapie hängt auch vom Erreger ab. Ein Tropfen Blut auf dem briefmarkenkleinen Mikrochip von Gabriela Figueroa Miranda genügt, um sowohl die Art als auch die Menge der enthaltenen Malaria-Erreger zu ermitteln. Zumindest was die beiden häufigsten Arten betrifft. Dazu hat die Forscherin 20 winzige Goldelektroden und Leiterbahnen auf den Teststreifen aufgebracht. Und sie hat das Gold mit verschiedenen Aptameren gespickt, mit künstlichen DNA-Strängen, an denen charakteristische Stoffwechselprodukte der Malaria-Erreger schlicht hängen bleiben. Aptamere werden auch synthetische Antikörper genannt. Mit ihnen können wir sehr spezifisch die Biomarker verschiedener Malaria-Parasiten detektieren. Je nach Art und Menge der Parasiten ändern sich die elektrischen Eigenschaften der Elektroden, was von der Elektronik auf der Platine ausgelesen wird. Auf einem Laptop-Monitor sind die Messkurven zu sehen. Hier sind ein paar Beispiele. Das sind unsere Messsignale. Wir nehmen die Änderungen des elektrischen Stroms auf, die durch die Bindung der Biomarker an die Aptamer-Rezeptoren verursacht werden. Rund 45 Minuten dauert es, dann liegt ein aussagekräftiges Ergebnis vor. Eine publizierte Studie zeigt, dass der Biosensor weniger als 50 Erreger in einem Mikroliter Blut erkennen kann. Damit ist er 4-mal empfindlicher als die Weltgesundheitsorganisation WHO für solche Tests verlangt. Als nächstes möchte Gabriela Figueroa Miranda gemeinsam mit der Ingenieurin Viviana Rincon Montes aus Kolumbien das Messsystem noch auf das Format eines Blutzuckermessgeräts schrumpfen, zudem eine drahtlose Datenübertragung einbauen und den Biosensor möglichst bald über eine eigene Firma verkaufen. Die aktuell größte Hürde? Wir müssen uns vor allem um die Finanzierung kümmern, denn wir wollen weiter Prototypen entwickeln und einen Demonstrator für klinische Tests, um eine Zertifizierung zu bekommen. Auch an den Kosten müsse das Team noch arbeiten, sagt Gabriela Figueroa Miranda. Wir wissen noch nicht, wie teuer eine Massenproduktion wäre. Unser aktuelles Lesegerät kostet zwischen 20 und 25 Euro, ein Teststreifen zwischen 1,50 Euro und 2 Euro. Und das sollte natürlich noch billiger werden. Läuft alles wie geplant? Könnte der Malaria-Schnelltest per Mikrochip künftig vielerorts die Diagnostik der Tropenkrankheit verbessern?
Andrea Hoferichter über einen Mikrochip-basierten Malaria-Schnelltest, entwickelt am Forschungszentrum Jülich. Hier geht's jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tage, heute von und mit Michael Stang.
Der Klimawandel und die Landnutzung verstärken die Bodenerosion in Asien und Afrika. In etwa einem Viertel der Trockengebiete der beiden Kontinente überzieht eine dünne Schicht aus Mikroben, Moosen und Algen die Bodenoberfläche. Diese Kruste festigt das Erdreich und spielt eine wichtige Rolle beim biogeochemischen Nährstoffkreislauf. Welche Rolle diese Schicht bei der Staubentwicklung spielt, hat ein internationales Team jetzt im globalen Maßstab modelliert. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Geoscience schreiben, wird in den kommenden 50 Jahren diese Biokrustendecke um bis zu 40% schrumpfen. Dadurch dürfte deutlich mehr Staub in die Atmosphäre gelangen. Die Wissenschaftler plädieren dafür, die biologische Kruste künftig bei Klimamodellen und der Konzeption von Anpassungsstrategien zu berücksichtigen. Bei HPV-Impfungen gibt es eine Herdenimmunität. Humane Papillomaviren, HPV, werden meist beim Geschlechtsverkehr übertragen und sind an der Entstehung mehrerer Krebserkrankungen beteiligt, vor allem an Gebärmutterhalskrebs. Viele der schwer oder tödlich verlaufenden Fälle könnten durch eine Impfung verhindert werden. Der erste Impfstoff wurde 2006 in den USA, Mexiko und Australien zugelassen. Eine Studie in den Annals of Internal Medicine zeigt nun, dass in den USA die HPV-Prävalenz bei geimpften Frauen um 90% gesunken ist, bei den ungeimpften um 74%. Demnach gibt es eine hohe Herdenimmunität. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung gegen HPV für alle Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Eine Nachholimpfung wird bis zum Alter von 17 Jahren empfohlen. In der Schweiz wurden zwei neue Delfinarten entdeckt. Die vor langem ausgestorbenen Meeressäuger lebten vor rund 20 Millionen Jahren in dem Gebiet, in dem heute das Schweizer Mittelland liegt. Damals befand sich dort eine Insellandschaft. Ein Team des Paläontologischen Instituts der Universität Zürich hat rund 300 Fossilien von Walen und Delfinen aus dieser Zeit untersucht, die aus verschiedenen Sammlungen stammten. Bei der Analyse der Ohrknochen entdeckten die Forschenden zwei bisher unbekannte Arten, die mit den heute lebenden Pottwalen und ozeanischen Delfinen verwandt sind. Die Ergebnisse erscheinen im Fachjournal PeerJ. Mückenstiche am Tag wurden bisher unterschätzt. Malaria wird durch Anopheles-Mücken übertragen. In vielen betroffenen Regionen wird die Tropenkrankheit mithilfe von Moskitonetzen bekämpft, damit Menschen nachts nicht gestochen werden. Einem Artikel im Fachmagazin PNAS zufolge springt diese Strategie aber zu kurz. Beobachtungen in der Zentralafrikanischen Republik zeigten, dass sich zwischen 20-30% der Mückenstiche tagsüber in Innenräumen ereignen, wo die Menschen ungeschützt sind, schreiben die Forschenden. Damit finden die Stechinsekten genügend Opfer, von denen sie sich ernähren können. Um Malaria ausrotten zu können, müssten die Betroffenen deshalb auch tagsüber vor den blutsaugenden Insekten geschützt werden, so die Forderung. Schimpansen sind unterschätzte Stimmakrobaten, denn sie kombinieren Rufe zu einer Vielzahl von Lautsequenzen. Ein internationales Team hat im Nationalpark Tai in der Elfenbeinküste tausende Lautäußerungen freilebender Schimpansen aufgezeichnet und analysiert. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die Menschenaffen hunderte verschiedene Lautsequenzen produzierten, die aus bis zu 10 unterschiedlichen Rufen bestanden, heißt es im Fachblatt Communications Biology. Dabei folgte die Reihenfolge der Rufe ganz bestimmten Regeln. Die Ergebnisse zeigen, dass das vokale Kommunikationssystem der Schimpansen viel komplexer und strukturierter ist als bisher angenommen. Die Dürre der vergangenen Jahre war die stärkste Trockenperiode in Europa innerhalb der letzten Jahrhunderte. Das berichtet ein Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Die Forschenden hatten die vergangene Periode mit ähnlichen Zeiträumen seit 1766 verglichen. Demnach hat sich die Dürre zwischen 2018 und 2020 großflächiger über Europa ausgebreitet als alle Trockenperioden seit Mitte des 18. Jahrhunderts. In Großbritannien gibt es weitere Fälle von Affenpocken. Wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte, wurden 4 weitere Fälle bestätigt. Betroffen sind demnach 4 Männer, die sich in London angesteckt hatten. Jedoch bestehe kein bekannter Zusammenhang mit den anderen Fällen, die kürzlich entdeckt wurden. Insgesamt steigt die Zahl der Fälle damit auf 7. Affenpocken sind eine seltene Viruserkrankung, die hauptsächlich in tropischen Ländern Zentral- und Westafrikas auftritt. Das Risiko für die Bevölkerung in Großbritannien schätzt die Behörde aber als gering ein.
Sternzeit, 17. Mai. Die Gefahr des Ertrinkens im Weltraum. Der Saarländer Matthias Maurer hat ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation verbracht. Das eindrucksvollste Erlebnis war sicher das Arbeiten außen an der ISS. Zugleich war es das gefährlichste. Das größte Risiko stellt der Weltraummüll dar. Ein Stück von der Größe einer Schraube kann die Astronauten töten. Manchmal werden auch die Weltraumanzüge zur Gefahr. Je nachdem, ob sich die ISS im Sonnenlicht oder im Schatten der Erde befindet, heizt sich das Material auf weit über 100 Grad Celsius auf oder kühlt auf unter minus 100 Grad ab. Daher haben die Weltraumanzüge ein Heiz- und Kühlsystem. Als Matthias Maurer wieder in der Station war, zeigte sich, dass mehr als ein Drittel der Sichtscheibe seines Helms von Wasser bedeckt war. Das weckte böse Erinnerungen an den Weltraumausstieg des Italieners Luca Parmitano 2013. Durch ein Leck im Kühlsystem des Astronautenanzugs hatten sich große Wassermengen im Helm angesammelt. In der Schwerelosigkeit trieb das Wasser im Helm herum und geriet immer wieder in die Nase des Astronauten. Es bestand die Gefahr, dass Parmitano im Weltall ertrank. Parmitano, der im freien Weltraum den Helm natürlich nicht abnehmen konnte, behielt die Nerven, kehrte so schnell wie möglich zurück in die ISS und überlebte. Außenbordeinsätze sind keine Weltraumspaziergänge. Sie sind ebenso anstrengend wie gefährlich. Und dennoch freuen sich alle Astronauten, wenn sie aus den Modulen hinaus dürfen und beim Arbeiten die Erde direkt über oder unter sich sehen.
Weil das Stichwort Matthias Maurer gerade schon gefallen ist, wie es dem sonst so ergangen ist während seiner Zeit im Orbit, das verrät er uns morgen hier in der Sendung. Einschalten lohnt sich bestimmt. Bis dahin, machen Sie es gut. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.